Zwei wunderbare Lieder, die einerseits das Thema dieser Tage und der heutigen Predigt wunderbar aufgreifen und vorbereiten, aber auch den gestrigen Reformationstag nachklingen lassen. Wir haben einen unvergleichlichen Herrn und er ist wie ein Fels, ein Fundament, das uns niemand ersetzen kann. Das wird am Reformationstag gefeiert. Gemäß 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem Grund, der gelegt ist, welcher heißt Jesus Christus. Ich freue mich, dass wir so im Nachklang zum Reformationsfest heute Morgen hier Gottesdienst feiern können und auch heute Abend in eine etwas verkürzte Variante unserer Bibeltage einsteigen können mit dem Johannesevangelium. Aber zunächst mal vielleicht noch ein paar Worte auch zu dem, wo ich herkomme, was meinen Dienst ausmacht. Gott hat uns als Familie vor 11 Jahren in ein Land geführt, wo es keine Reformation gab. Ganz im Gegenteil. In Italien ist der evangelische Glaube so gut wie nicht vorhanden und in Südtirol gehört er auch nicht zur Landschaft. In Südtirol ist der katholische Glaube der dominante Glaube, sodass wir immer wieder gefragt werden, Herr Schulte, wir sind ja Christen, was sind Sie eigentlich als Evangelischer? Sage, ob Sie es glauben oder nicht, ich bin auch Christ. Und das ist ein Land, wo also wir merken, dass tatsächlich die für uns hier oft so selbstverständliche historische Grundlage der Reformation einfach nicht da ist. Und spannend ist, wenn dort Jesus jetzt in dieser Generation, in dieser Zeit Dinge aufbrechen darf, und das lässt er sich ja nicht nehmen. Und so haben wir uns dort hingestellt gesehen, um hauptsächlich ins katholische Südtirol hinein unseren Herrn zu bezeugen. Und das habe ich 9 Jahre getan als Pastor der Freien Christlichen Gemeinde in Meran. Weil Gott aber dann in den Jahren schon so viele Türen geöffnet hatte in die Gesellschaft hinein, habe ich dann vor 2 Jahren den Hut genommen sozusagen, habe die Gemeinde in die Selbstständigkeit übergeben und bin nach wie vor verbunden, gehört zur Gemeinde, bin aber nicht mehr Pastor der Gemeinde, sondern bin frei und wir haben eine Arbeit gegründet, mit der ich frei bin, ins Land hinein überkonfessionell und interkulturell zu arbeiten. WWIT heißt dieser Verein, den wir gegründet haben. WWIT, Forum für Bildung und Begegnung. Und WWIT ist auf jeder Lutherrose zu sehen übrigens. Knüpft wunderbar an die Reformation an. WWIT heißt erlebt. Wir wollen also den lebendigen Christus in unser Land hineintragen. Und wir staunen über offene Möglichkeiten, die Jesus gibt. Wie er sich erfahrbar macht. Und wie ich als ein überkonfessioneller Theologe arbeiten darf, sei es mit einer Bibelrunde in einer katholischen Pfarre, wo ich der einzige Nicht-Katholik bin, aber ich darf meine Freunde im Wort Gottes unterweisen. Ich darf im offiziellen katholischen Radio Andachten halten. Ich gehe mit katholischen Pilgergruppen und darf ihnen Jesus lieb machen und das Wort öffnen. Wir haben viele Möglichkeiten im Land, unseren Herrn zu bezeugen. Das ist unsere Mission. Das tue ich als Bibellehrer hauptsächlich und bin eben dort als Bibellehrer für die hauptsächlich katholische Zuhörerschaft tätig. Und wenn ich im Reisedienst bin, dann hauptsächlich auch in Gemeinden wie eure. Und ich freue mich immer wieder, Menschen mit Gottes Wort überraschen zu können. Solche, die wissen, dass sie es noch nicht kennen, das sind meine katholischen Freunde oft im Land, aber auch solche, die glauben, dass sie es wissen. Und das ist auch die Herausforderung, dass wir als Menschen, als evangelische Christen vielleicht, die mit dem Wort Gottes vertraut sind, doch immer wieder überrascht werden. Und das soll auch heute Morgen mein Ziel sein, mein Wunsch, mein Gebet, dass das passiert. Was braucht es in Zeiten wie diesen? Wir leben natürlich in sehr, sehr spannenden Zeiten. Nicht nur diese Woche ist spannend im Blick auf die Wahl in Amerika, sondern natürlich auch Corona macht das Leben sehr, sehr spannend oder das, was daraus auch gemacht wird, alles, was drumherum entsteht. Eine Zeit der Verunsicherung kann man diese Zeit nennen. in vieler Hinsicht, auf vielen Ebenen eine Verunsicherung. Viele Fragen, die entstehen. Und ich glaube, dass wir uns in Zeiten wie diesen wirklich mit gutem Grund eine Portion Johannes gönnen sollten. Eine gute Portion Johannes. Und das haben wir vor in diesen Tagen. Und heute Morgen starten wir mit diesem Einstieg in das Johannes-Evangelium. Und ich habe ein Schlüsselwort mitgebracht, das über der gesamten Botschaft heute Morgen einfach stehen soll und das ich so hineintragen möchte in diesen Gottesdienst, in unser Leben, das ich uns auslegen möchte. Wir werden es dann auf der Folie lesen aus dem Johannes Kapitel 20, 30 und 31, ein Schlüsselwort, das Johannes selber definiert. Er sagt, wenn ihr wissen wollt, warum ich mein Evangelium schreibe, da ist der Schlüssel. Das ist der Grund und er sagt es wie folgt. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch, das heißt in diesem Johannes-Evangelium. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das ist der Schlüssel zum Johannes-Evangelium und es geht darum, dass wir glauben sollen. Johannes will unseren Glauben bestärken, vertiefen, erweitern, aber das ist ein Glaube, der einen Fokus hat und der hat einen Namen, das ist Jesus Christus, und dieser Glaube hat Folgen. Dem werden wir nachgehen. Johannes also will, dass wir glauben. Deshalb schenkt er uns sein Evangelium. Er will deinen Glauben bestärken in Tagen, in Zeiten wie diesen. Ja, was brauchen wir denn mehr in einer Zeit, wo man nicht mehr weiß, worauf man sich verlassen kann? Wo man nicht mehr weiß, was jetzt nun wahr und was nicht wahr ist. Wie gefährlich das jetzt wirklich ist und wo wir vielleicht auch wirklich Sorge haben müssen um unsere nicht nur Gesundheit, sondern auch Existenzen, wo Menschen tatsächlich an ihre Grenzen kommen und nicht mehr wissen, was denn nun vertrauenswürdig ist und worauf man sich noch verlassen kann, ihr Lieben. In Zeiten von Fake News, Lockdown, kriselnden Demokratien ist die Frage nach unserem Wohlstand und unserer Gesundheit nicht mehr so klar zu beantworten. Und in diese Zeit hinein gönnt uns Johannes eine ordentliche Portion Glaubensstärkung mit seinem Evangelium. Nun, das tun ja alle Synoptiker auch. Das heißt, Synoptiker sind die anderen drei Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas. Die wollen natürlich auch Glauben stärken und die reden auch vom Glauben. Eine interessante Beobachtung ist, dass in den ersten drei Evangelien Glaube oft für sich selber steht. Wenn ihr glaubt, wo einfach nur Glaube an sich steht. Für Johannes ist ganz, ganz wichtig, dass unser Glaube einen Fokus hat, ein Objekt, dass wir an jemanden glauben, dass wir unseren Glauben mit einer Person definieren. Das ist für Johannes wichtig. Und das ist das zweite Große, was mir heute Morgen hier wichtig erscheint, ist, dass Johannes eben diesen Fokus definiert. Ich habe euch all das geschrieben, damit ihr glaubt. Ja, was denn? Dass Jesus der Messias ist und dass Jesus der Sohn Gottes ist. Unser Glaube ist ein Objektglaube und nicht ein Subjektglaube. Das heißt, unser Glaube lebt von dem, woran ich glaube, mehr von dem, als wer ich bin als Gläubiger. Das ist Jesus, das ist Johannes wichtig, dass unser Glaube steht und fällt mit dem Christus, an den wir glauben. Wer um alles in der Welt ist denn dieser Jesus, an den wir glauben? Sag mir, woran du glaubst, und ich sag dir, wie du glaubst. Und wie gut und wie stark und wie tragfähig dein Glaube wirklich ist. Unser Glaube, das sagt Johannes uns, ist ein Objektglaube. Er fokussiert sich auf etwas, auf jemanden. Und das ist für Johannes wichtig, dass unser Glaube sich an Jesus festmacht, an diesem Jesus, dem Messias oder dem Christus, ist ja das deutsche Wort, das ist die Übersetzung von dem hebräischen Messias. Jesus ist der erwartete Messias und er ist der Sohn Gottes. Ja, Johannes ist wichtig, dass unser Glaube an dem sich festmacht, der unfassbar real, herrlich und mächtig ist. An Jesus. Sag mir, wie unfassbar real, wie unfassbar herrlich und wie unfassbar mächtig dein Jesus ist. Und ich sag dir, wie dein Glaube ist. Das ist Johannes, seine Logik. Martin Luther hat ja gesagt, ich habe keinen großen Glauben, aber ich habe einen Glauben an einen großen Gott. Ihr Lieben, das macht den Unterschied. Und das hält unser Glaube und unser Jesus auch aus, dass unser eigener Glaube ab und zu mal ins Wanken kommt, dass er klein wird, dass er ins Zweifeln übergeht. Aber das macht für Jesus nicht den großen Unterschied. Er ist und bleibt groß. Martin Luther sagt, nicht ich habe einen großen Glauben, sondern ich habe einen oft sehr kleinen Glauben an einen immer sehr großen Gott. Das macht den Unterschied. Einen anderen Grund kann niemand legen als diesen Fokus, als diesen Jesus, mit dem alles steht und fällt. Für Zeit und Ewigkeit und für Krisen wie diese. Ja, Jesus, wer bist du? Johannes sagt, wir dürfen wissen, er ist der Messias, er ist der lang erwartete, aus dem Alten Testament angekündigte, von der Welt ersehnte Messiaskönig, der, den die Welt braucht. Und das sagen Matthäus, Markus und Lukas genauso. Er ist im Vierklang der Evangelisten der Messias. Was aber Johannes jetzt ausmacht, ist, dass er anders als Matthäus, Markus und Lukas den besonderen Fokus auf das Zweite legt. Er ist Sohn Gottes. Nein, nicht nur da, er ist Gott selbst. Die Göttlichkeit von Jesus, die ist Johannes wichtig und dafür schreibt er sein Evangelium. Und dieser Jesus ist unfassbar. Ja, sagt er, dieser Jesus ist unfassbar ewig. Deshalb beginnt Johannes übrigens nicht bei der Kindheitsgeschichte oder Geburtsgeschichte. Er beginnt nicht bei der irdischen Geschichte von Jesus. Er lässt all das aus. Er beginnt in der Ewigkeit. Am Anfang war das Wort. So beginnt Johannes. Er sieht Jesus in seiner ewigen Realität, in seiner ewigen Existenz. Jesus hat keinen Anfang und kein Ende. Dieser Jesus ist unfassbar. Er ist unfassbar göttlich. Das macht Johannes aus. Ihr werdet die Geburtsgeschichten vermissen, die ihr in den anderen Evangelien findet. Wenn man diesen Jesus erlebt, da kann man unfassbar viel berichten. Wenn ihr das letzte Wort aus dem Johannesevangelium euch gönnt, dann merkt ihr, dass das unfassbar auch da drin ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Dieser Jesus, der hat so viel zu bieten, dass die Welt das nicht fassen kann. Dieser Jesus ist unfassbar, sagt Johannes. Und weil Johannes Jesus in seiner unfassbaren Größe und Tiefe und Vielfalt auch beschreiben will, wählt er auch einen ganz speziellen Stil. Wenn du in Johannes liest, wirst du merken, du kommst in so viele Ebenen. Ein Text sagt so viel aus, da hast du so viele Symbole drin und zwischen den Zeilen Aussagen, dieser Jesus, der ist nicht zu fassen. Deshalb auch dieser Stil beim Johannes, den man so als Mystiker benennt, der so viel Geheimnisvolles einbaut, dass du erst auch entdeckst, wenn du ihn etwas verstehst. Symbole überall. Also Johannes versucht, alle Mittel einzusetzen, um die Unfassbarkeit Jesu halbwegs zu fassen oder einfach zu präsentieren. Unfassbar groß und göttlich, aber er ist unfassbar real. Das ist das Interessante, dass dieser Jesus in seiner unfassbaren Göttlichkeit Mensch wurde und sehr griffig, sehr konkret. So, jetzt interessant ist, dass Johannes einerseits der philosophischste aller Evangelisten ist, andererseits der konkreteste. So viele genaue Orts- und Zeitangaben wie Johannes findest du in keinem anderen Evangelium. Johannes kann diese Polare, diese Gegensätze verbinden. Dieser Jesus ist unfassbar groß, aber er kommt in die konkreten Verhältnisse dieser Welt hinein. Er macht sich anfassbar. Er macht sich begreifbar und das ist das große Wunder. Übrigens, real habe ich aus einem bewussten Grund auch gewählt als Begriff, weil dieser Jesus sich als die Wahrheit vorstellt im Johannesevangelium. Jesus ist die Wahrheit. Nun haben wir für den Wahrheitsbegriff eine sehr rationale Bedeutung oder Definition. Aus dem hebräischen Denken herauskommend heißt Wahrheit eigentlich Wirklichkeit, Verwirklichung. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann sagt er damit, in mir wird alles wirklich und erfahrbar, wird real oder realisiert, was Gott uns je versprochen hat. Ich bin der erwartete Messias. Ich bin der, auf den Gott hingewiesen hat. Ich bin die Wahrheit, weil in mir alles sich erfüllt, was Gott uns je versprochen hat. Ich bin sowas von real. Und ich bin so real und so wirklich, dass niemand für Zeit und Ewigkeit um mich herumkommt. Ihr Lieben, auch in Zeiten wie diesen und weit darüber hinaus wird man um diesen Christus nicht herumkommen. Er ist real. Er ist die ultimative Wirklichkeit, auf die es ankommt. Unfassbar, unfassbar real, unfassbar herrlich. Und so wird er vorgestellt. Wir sahen seine Herrlichkeit. An Jesus sieht man die Schönheit Gottes, sieht man das Licht Gottes, sieht man all die Herrlichkeit Gottes. Aber Herrlichkeit ist auch verbunden mit Heiligkeit, wenn du durch das Alte Testament hindurch schaust. Gott ist so herrlich, dass er heilig ist. Und heilig heißt, er ist einfach nur durch und durch gut. Gott ist gut, so dass nichts Böses in ihm ist. Jesus ist herrlich, weil er heilig ist, weil er nur gut ist. Er ist nicht zu gut, um wahr zu sein, aber er ist nur gut, das ist wahr. Er ist heilig, das macht seine Herrlichkeit aus. Und Herrlichkeit und Heiligkeit kommen auch zusammen mit dem Herrschaftsbegriff. Heiligkeit und Herrlichkeit bedeuten immer, da ist jemand, der herrscht. Dieser Christus ist unfassbar herrlich, weil er auch der Mächtige ist. Und das ist der Abschlussbegriff, den ich verwende hier in meiner Überschrift. Jesus ist unfassbar mächtig und im Johannesevangelium zeigt uns Johannes, dass Jesus keine Grenzen gesetzt sind. Dass Jesus jede Mauer überspringen kann, auch die größte Mauer, den letzten Feind, den Tod. Für Jesus sind keine Grenzen gesetzt und ihr Leben in dieser Welt ist das die Kernfrage. Wer oder was beherrscht mein Leben? Auch in Zeiten wie diesen. Wer oder was beherrscht dein Herz? Und Jesus will dein Herz beherrschen. Jesus will unser Leben bestimmen und das macht ihn unfassbar herrlich. Das heißt also, ergo, Johannes sagt dir und mir, dass wir von diesem Jesus, den er uns porträtiert, nicht groß und nicht gut genug denken können, dass wir von ihm nie real und nie schön genug stärken können. So stellt uns Johannes Jesus vor und so offenbart sich Jesus auch im Johannesevangelium. Ja, wie macht er das denn? Wie stellt sich Jesus vor und wie porträtiert Johannes Jesus? Und das sind zwei Antworten, also ein Satz eigentlich, nämlich er porträtiert ihn als Wort, das uns sehr viel Anschauungsmaterial bietet. Ein Wort, das uns und dieser Welt sehr viel Anschauungsmaterial bietet. Und deshalb haben wir kurz vorher das Wort Zeichen gehabt. Noch viele andere Zeichen tat Jesus, um sich zu zeigen als Messias und Sohn Gottes. Es geht im Johannesevangelium darum, Jesus zu hören und Jesus zu sehen. Ein Wort, das uns sehr viel Anschauungsmaterial bietet. Und da müssen wir ganz kurz an den Anfang des Johannesevangeliums gehen. Es beginnt alles mit diesem markanten Wort. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. So wird Jesus vorgestellt als das Wort. Jetzt ist ganz interessant, wenn du jetzt das Johannesevangelium liest, dann wirst du merken, dass Johannes jetzt Jesus als das lebendige Wort verfolgt und beschreibt, wie sich Jesus als das lebendige Wort durch die Welt redet. Und kein anderer Evangelist gibt uns so viele persönliche Gespräche wieder wie Johannes. Du siehst Jesus in langen Gesprächen, in persönlichen Gesprächen mit einzelnen Leuten, unterschiedlichste Leute. Das Wort teilt sich mit und spricht sich sozusagen rum. Jesus spricht sich rum, er ist das lebendige Wort. Und so porträtiert Johannes Jesus als das Wort. Deshalb ein ganz großer Fokus auf das Reden Jesu. Und wenn du dann im ersten Kapitel weitergehst, wirst du merken, der Johannes der Täufer spielt die erste große Rolle. Und das, was er tut, um Jesus vorzustellen, ist zunächst mal predigen. Er redet über das lebendige Wort, Jesus. Das ist das eine, dass Johannes uns Jesus als Wort präsentiert. Johannes 1, Vers 1. Dann aber lesen wir auch in Johannes 1, Vers 14, dass dieses Wort Mensch wurde und unter uns wohnte und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort wird sichtbar. Das Wort wird greifbar und wir hören es nicht, wir sehen es, heißt es dort. Es macht etwas sichtbar. Ihr Lieben, warum? Weil Jesus ist Schöpfergott. Und ein Schöpfergott hat die Eigenart zu reden. Und es geschieht. Da, wo Jesus redet, da tut sich was. Da gestaltet sich was. So wie damals, als Gott sprach und es wurde. Diese Welt verdankt sich dem Reden Gottes. Und du kannst diese Welt sehen und wir schauen und wir staunen über das, was das Wort ausgewirkt hat. Und wir staunen über die Schönheit dieser Schöpfung. Es verdankt sich dem Wort. Und wenn Jesus sich durch diese Welt redet, dann erkennt man seine Herrlichkeit und sein Wesen an dem, was sein Wort bewirkt. Sein Reden macht den Unterschied. Und wisst ihr, das erste Wort, das Jesus selber sagt, in Johannes 1, 36, ist an die ersten beiden Jünger. Als sie ihn fragten, wo wohnst du, sagte er, die ersten Worte des lebendigen Wortes auf dieser Erde, nach Johannes, kommt und seht. Kommt und seht. Schaut euch an, was ich auswirke. Schaut euch an, was mein Wort für einen Unterschied macht. Und dann macht Johannes das wunderschön. Er zeigt uns jetzt doch sage und schreibe 7 Zeichen, typisch Johannes. Nicht 6, nicht 8, 7. Er ist der Symboliker. Er sagt mit 7, das ist die vollkommene Anzahl von Zeichen. Jesus tut Wunder und das, was die anderen Synoptiker Wunder nennen, nennt Johannes Zeichen. Weil das, was Jesus tut, soll zeigen, wer er ist. Jesus lässt sein Wort wirken und lässt es Zeichen zeigen, was er sagen will. Und von daher, wisst ihr, Johannes bietet eigentlich großes Kino. Wenn ihr großes Kino wollt, vergesst Netflix. Johannes Evangelium bietet großes Kino. Das ist die Serie, die ihr euch geben müsst. Mit 7 Episoden. 7 Geschichten nach Johannes, 7 sogenannte Zeichen, das sind ganz spannende Storys. Das sind Geschichten, wo Jesus durch sein Wort Wunder bewirkt und damit zeigt, wer er ist. Und Glauben weckt und Glauben stärkt. Das ist Johannes. Kommt und seht. Kommt und seht, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, und der Sohn Gottes. Unser Glaube soll gestärkt werden. Es ist ein Glaube, der einen Fokus hat. Und das ist Jesus Christus. Und es ist ein Glaube, der Folgen hat. Ein Glaube, der Folgen hat. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt. Nicht einfach irgendwie ein Leben. Das Leben habt. Dieser Glaube, der sich an Jesus festmacht, der hat Leben. Und natürlich ist das ewige Leben, das wir nach den anderen Synoptikern hauptsächlich so nach vorne hin denken. Irgendwann in der Zukunft kommt das ewige Leben. Das ist durchaus biblisch. Aber Johannes denkt anders. Der denkt gar nicht so in jetzt und später, in zeitlichen Dimensionen. Er denkt in oben und unten. Das Leben, das wir durch den Glauben an Jesus haben, ist das Leben von oben. Lies Nikodemus in Kapitel 3. Du musst von oben geboren werden, damit du als Mensch hier unten das Leben von da oben empfängst, damit du teilhast am Leben Gottes. Und das Tolle ist, das ist nicht erst etwas für die Zukunft, das ist schon heute, hier und jetzt real in der Person von Jesus. Wenn ihr an Jesus glaubt, wenn ihr ihn erkennt als Messias und als Sohn Gottes, als den, der unfassbar real, schön und mächtig ist, dann werdet ihr Leben haben und Leben für Johannes. Und jetzt kommt der Mystiker. Bedeutet, sich auf eine geheimnisvolle Weise mit diesem Jesus zu verbinden. Denn da, wo dieser Jesus ist, da ist dieses Leben. Für Johannes bedeutet Glaube, dass wir uns mit diesem Jesus für Zeit und Ewigkeit verbinden auf eine ganz geheimnisvolle Weise. Deshalb Kapitel 15, bleibt in mir und ich in euch. Das ist dieses Geheimnis der Verbundenheit. Und damit habe ich das Leben. Welches ist denn das Leben? Das ist das Leben des Jesus. Das habe ich dann in mir, weil dieser Christus in mir lebt. Und das gilt heute, hier und jetzt. In guten Tagen wie in Krisenzeiten. Und es gilt für alle Ewigkeit. Damit ihr Leben habt in Jesus. Das sind die Folgen, auf die uns Johannes bringen möchte. Ja, ich weiß, dass ich euch damit jetzt eine satte, auch informative Einführung zum Johannes gegönnt habe. Der Schlussakkord, der soll einer ganz kurzen Geschichte gehören. Eins von diesen sieben Zeichen, das ist das fünfte Zeichen in Kapitel 6. Und ich möchte uns diese Geschichte zulesen und hineinlesen in diese nächste Woche, in das, wie es uns geht, in unsere heutige Situation. Und das, was wir bis jetzt gesehen haben, wird an dieser Geschichte illustriert, wird an dieser Geschichte nochmal griffig. Wir lesen aus Johannes Kapitel 6, ab Vers 16. Am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See. Abend hinab. Und sie stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden. Und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und nahe an das Boot kommen, und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's. Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen. Und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Eine wunderbare Geschichte von Johannes, sehr kompakt gestaltet. Was sagt sie uns in aller Kürze? Diese Geschichte hat eine ganz besondere Ausgangslage. Es ist Abend, es ist finster, es ist Nacht, es ist stürmische See. Es ist eine Situation der Unsicherheit, in der sich die Jünger befinden, und es ist eine Situation, die wenig Durchblick gibt. Ihr Lieben, mangelnde Sicherheit und fehlender Durchblick könnte etwas sein, was unsere Zeit beschreibt. Mangelnde Sicherheit und fehlender Durchblick, ihr Lieben, als ob diese Geschichte für uns geschrieben wäre, heute, hier und jetzt. So geht's den Jüngern. Und Jesus war nicht da. Und Jesus war offensichtlich nicht da, anscheinend nicht da. eine Zeit, in der sich die Jünger auf offener See des Nachts den Wellen ausgeliefert gesehen haben. Ihr Lieben, in der damaligen Zeit galt das Wasser, ob es das Binnenmeer oder das große Meer war, galt als Sitz der bösen Mächte. Und wenn sie hier diesen Wellen ausgeliefert waren, diesem wütenden Ungeheuer der Nacht, dann kam auch dieser alte Aberglaube hoch. Wir sind ausgeliefert den bösen Mächten. Wir sind dem Spiel der bösen Mächte ausgeliefert. Das ist furchtbar, dieses Gefühl, in dem sich die Jünger hier wiederfinden und in dem sich vielleicht so manche auch von uns wiederfinden. Das große bestimmende Gefühl ist die Furcht. Das ist das große bestimmende Gefühl. Aber Jesus kommt daher. Johannes wartet gar nicht lange, um das zu sagen. Er sagt natürlich, die rudern ordentlich, die versuchen sich selbst da zu retten. Das macht der Mensch. Er soll auch alles tun, was er tun kann, natürlich. Aber Jesus kannst du nicht ersetzen. Und Jesus kommt daher. Und wisst ihr, wie der herkommt? Er kommt des Nachts. Hat offenbar den Durchblick, er weiß, wo er gehen muss. Und er geht auf den Wellen. Er geht auf all diesem Toben des Meeres. Er geht auf all der Unsicherheit. Und er sagt, diese ganze Unsicherheit und diese ganze Gefahr wird mir zur Bühne. Jesus macht sich daraus eine Bühne kurzerhand. Und er kommt daher. Er ist souverän. Er lässt sich nicht einschüchtern, er lässt sich nicht aufhalten. Er kommt daher, unfassbar real, unfassbar herrlich, unfassbar mächtig, kommt er auf dem Wasser daher. Und er spricht ein Wort. Ich bin's. Und wenn er Ich bin's sagt im Deutschen, dann ist im Griechischen Ego Amy, und das finden wir bei Johannes übrigens auch, 7-mal. Das sollte uns nicht überraschen bei Johannes. 7 Ich-Bin-Worte, sagt er außerhalb von diesen noch dazu. 7-mal definiert er sein Ich-Bin. Ich bin, und er kennt die 7 Ich-Bin-Worte. Und er sagt 7-mal, ich bin's. Und hier sagt er es 1-mal, mitten in die Angst hinein. Und ich wünsche mir, dass du es heute Morgen hörst. Dass dieser Jesus dir sagt, ich bin's. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Denn ich bin, der ich bin, und ich bin für euch da. So wie schon im Alten Testament Mose das erleben durfte. Ich bin dieser selbe Gott. Ich mache den großen Unterschied. Du kannst über mich nicht groß und nicht gut genug denken, sagt Jesus. Lass mich hinein. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Und dann ist das letzte Wort, da wollten sie ihn ins Boot nehmen. Und offenbar haben sie es getan und waren dann ganz schnell am Land und die Not war weg. Kaum ist Jesus an Bord, spielt die Not keine Rolle mehr. Als ob sie gar nicht mehr erwähnt werden müsste. Johannes kürzt da etwas ab, das ist irgendwie für die normale Logik etwas befremdlich. Warum sind sie plötzlich schon am Land? Das geht so schnell. Ja, da wo Jesus im Boot ist, da kannst du sogar die Wellen und die Gefahr vergessen. Wisst ihr, was im Englischen das Wort für Boot heißt? Ship. Sie nahmen ihn ins Ship. Und ich finde das Wort Gemeinschaft im Englischen auch sehr schön. Fellowship. Gemeinschaft im Englischen bedeutet, als Fellows in einem Ship unterwegs zu sein, Bootsgemeinschaft zu haben. Wir sitzen in einem Boot. Ihr Lieben, Jesus will Gemeinschaft mit dir und mir haben. Er will in deinem Boot sitzen, in meinem Boot, in dem Boot deines Lebens, in dem Boot deiner Existenz, beruflich, persönlich, familiär, gesundheitlich, was auch immer. Da, wo wir Jesus sehen und hören und wahrnehmen, darf unser Impuls sein, ihn ins Boot zu holen. Und da, wo Jesus im Boot ist, da kehrt Friede ein. Alles ist gut. Auch im Blick auf unsere Tage. Jesus sagt dir, ich bin weder überrascht noch überfordert. Und weißt du was? Diese Krise ist meine Bühne. Diese Krise ist meine Bühne. Und Jesus lässt es sich nicht nehmen, in deinem Leben und in dieser Welt, auch in Tagen wie diesen, wie immer wir die Krise definieren und verstehen, das sich zunutze zu machen. Denn eins wissen wir, Jesus wird auch in der Weltgeschichte das letzte Wort haben. Um diesen Jesus kommt niemand herum. Glaube also soll gestärkt, vertieft, erweitert werden. Ein Glaube an einen Fokus und ein Glaube, der wunderbare Folgen hat. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Reden heute Morgen. Wir danken dir, dass du dich uns durch dein Wort verschenkst. Da, wo wir dein Wort hören und zulassen, da bist du unter uns gegenwärtig. Herr Jesus, wir feiern dich heute Morgen als den lebendigen, auferstandenen Herrn. Wir danken dir, dass du uns siehst in unseren Nöten und Ängsten, in unseren Herausforderungen des Alltags, in den Unsicherheiten und in dem mangelnden Durchblick. Jesus, danke, dass du das nicht lächerlich machst, sondern dass du es ernst nimmst, aber dass du dich selber anbietest und unseren Glauben an dich stärken möchtest. Und so möchten wir das heute Morgen zulassen. Wir möchten zulassen, dass unser Glaube an dich unsere Herzen bestimmt und nicht die Furcht. Dass unser Glaube an dich und das Wissen, dass du all das zu deiner Bühne machen wirst, dass uns das bestimmt und hoffnungsvoll leben lässt, anders leben lässt, als es vielleicht um uns herum normal ist. Wir möchten zulassen, Herr Jesus, dass du den Unterschied machst. Und wir möchten dich und dieses Leben, das du uns schenkst, weitergeben an andere. Und wir wünschen uns, Herr, dass das für unsere Gemeinde hier und für unsere Gemeinden, dass das für unsere Orte, unser Umfeld, unsere Familien, unsere Länder gilt. Herr Jesus, mach du dich groß, zeig du, wer du bist. Und mach du dir all die Nöte zu eigen und zu nutzen. Dir zur Ehre beten wir das. Amen.